Hi, ich bin der Marc und ich begrüße dich zu meinem Mental-Podcast Head Coach Körper, Geist und Lebensqualität im Sport. Gesponsert wird die Folge heute einmal mehr von Sideline Sports, der leistungsfähigsten Sportsoftware für Trainervereine und Verbände, mit der du deine komplette Trainingsplanung, die Trainingsüberwachung und natürlich auch die Organisation von deinem Team machen kannst oder auch deine Videoanalyse, Playbooks kannst du erstellen und dein komplettes Team einfach managen. Mehr Infos dazu in den Shownotes. Mein heutiger Gast, das ist David Höfeld. David und ich, wir kennen uns aus dem Sport. Und ich freue mich jetzt auf die nächste gute halbe Stunde im Gespräch mit David. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Du kommst ja auch ziemlich genau aus dem Sport.
Ja, genau, ist richtig. Also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Freue mich sehr. Habe schon die letzten Folgen verfolgt und es lohnt sich wirklich mal reinzuhören. Kann ich nur empfehlen. Du hast schon gesagt, ich komme aus dem Sport. Eigentlich war für mich schon als kleines Kind schon klar, dass ich irgendwas mit Sport machen will. Ich komme halt relativ vom Land. So das Erste, was man macht, ist Fußballspielen. Das ist der Klassiker. War dann aber schnell so auf der Schiene unterwegs, dass ich gemerkt habe, dass es für mich selber im Profisport jetzt nicht reicht, dass ich eher so in die Trainerschiene einsteigen möchte. Und war dann auch ziemlich schnell klar, dass ich halt Sport studieren will und habe das dann auch gemacht an der Sporthochschule in Köln. Und mir dann so nebenbei als Trainer schon die ersten Meriten verdient quasi in kleineren Vereinen in unterschiedlichen Sportarten. Also zum einen im Fußball dann halt auch ein bisschen als Trainer gearbeitet und auch im Volleyballsport dann später. Und habe da auch im Volleyball auch die entsprechenden Trainerlizenzen gemacht. War dann aber irgendwann so weit, dass mich eigentlich die Bewegung mehr interessiert hat als die Sportart. Und bin dann im Prinzip auf die Athletiktrainergeschichte gekommen und habe versucht halt mich dem Bereich nochmal mehr zu widmen und auch da noch eine Fortbildung besucht an der Trainerakademie in Köln. Und die Lizenz gemacht über den Deutschen Olympischen Sportbund, die dann quasi vor, ich glaube, von 2013, wo das dann neu angeboten worden ist. Ja, bin jetzt seit 2014 Athletiktrainer, war dann 4 Jahre bei Gummersbach, also von 2013 an 4 Jahre bei Gummersbach in der Handball-Bundesliga und habe dann quasi seit diesem Sommer bin ich dann nicht mehr, weil die sich umstrukturiert haben, neuen Trainer engagiert haben. Und bin jetzt selbstständig als Athletiktrainer und Personal Trainer unterwegs und versuche mich da gerade so ein bisschen neu aufzustellen, neue Kooperationen zu machen, neue Ideen zu sammeln und mein Netzwerk eigentlich zu erweitern.
Wie spannend war denn das so die Aufgabe, bei einem Top-Club, einem der Top-Clubs im Handball, wo die guten Zeiten natürlich noch ein paar Jahre zurückliegen, aber wie war es dort zu arbeiten? Ist es was ganz anderes als, normal als Athletiktrainer zu arbeiten mit, ich sag mal, nicht professionellen Leuten?
Ja, definitiv. Also für mich war es eine große Herausforderung, weil ich war davor sportlicher Leiter in einem großen Sportverein, aber habe da jetzt nichts mit Athletiktraining zu tun gehabt. Habe dann irgendwann gesagt, ich möchte das aber machen und bin dann über ein paar Umwege und relativ zufällig zum VfL gekommen und habe dann da begonnen 2013 und hatte halt eigentlich noch so gut wie keine Vorerfahrung im athletischen Bereich und man merkt halt ziemlich schnell, dass es ein sehr großer Handballverein ist und mit sehr großer Tradition. Und hat dann entsprechend auch Ansprüche, die man erfüllen muss. Und bin ich aber zum Glück relativ schnell reingewachsen und der Verein hat es mir auch relativ leicht gemacht. Also das Trainerteam, was dort gearbeitet hat, egal ob es in der Jugend war oder bei den Profis, hat mich sehr unterstützt und mir das Vertrauen gegeben, sodass ich mich da schnell reinfinden konnte. Aber es ist natürlich was völlig anderes, mit, Profisportlern zu arbeiten als mit Privatpersonen, weil der Anspruch, den die Person an sich selber und seine Leistungsfähigkeit hat, nochmal ein anderer ist als im privaten Bereich. Da geht es dann meistens eher um Schmerzlinderung oder irgendwas, aber nicht um Leistungsoptimierung unbedingt. Und das steht halt bei den Profis im Vordergrund. Und dann gibt es halt aber auch da völlige Unterschiede, weil du halt auch in einem Handball-Bundesliga-Verein zum Beispiel Leute hast, die das Vollzeit machen, also Vollzeitprofis sind. Und es gibt halt auch viele, die noch eine Ausbildung nebenbei machen oder auch ein Studium. Und da muss man halt gegebenenfalls selbst bei so einem Verein auch noch Abstriche machen, was Trainingsfrequenz angeht und so.
Apropos Unterschiede, nun hat ja jeder eine andere oder macht öfter Unterschiede bei der Definition von, gerade von Wörtern. Manchmal kommt es da sogar zu Stress, weil der eine hat eine andere Definition als der andere. Was ist denn für dich die Definition von einem Athletiktraining? Weil ich glaube, da gehen die Meinungen auch tatsächlich ein bisschen zumindest auseinander.
Ja, die gehen definitiv auseinander. Das ist auch, muss man auch erstmal, die Position muss man auch erstmal im Verein erklären, weil das tatsächlich immer noch der Fall ist, dass viele diese Position nicht so ausfüllen, wie sie eigentlich sein soll. Dann gibt es da vielleicht jemanden, so wie es in Gummersbach auch war, der hatte eine Kraftlizenz im Gewichtheben quasi und hat da vorher dann das Athletiktraining im Prinzip bei der Jugend gemacht, aber Athletiktraining ist halt viel mehr aus meiner Sicht als Krafttraining. Mittlerweile bin ich halt so weit, und das ist aber auch ein Entwicklungsprozess von mir, dass ich sage, dass ich würde mich eher als Performance Coach oder Performance Coaching bezeichnen wollen, weil es neben dem klassischen Athletiktraining, wo es dann um Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer und so weiter geht, im Wesentlichen ja auch noch um andere Geschichten geht, wie Ernährung, wie Schlaf, Themen, die halt in diesem Bereich Regenerationsmanagement im Profisport halt eine enorme Bedeutung haben, die eigentlich viel größer sind als eine Bedeutung von einem einzelnen Krafttraining.
Heißt ja im Umkehrschluss auch, wenn ich jetzt eine Mannschaft habe, sagen wir einfach mal mit 20 Spielern, wird sich wahrscheinlich ein Trainer gar nicht um alles kümmern können, wenn man das so spezifisch machen möchte, oder?
Genau, also ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, und das war halt auch ein Entwicklungsprozess vom Verein, als ich gekommen bin, gab es weder einen Co-Trainer noch einen Athletiktrainer. Der Cheftrainer hat alles selber gemacht, in jedem Bereich, und das ist halt einfach absolut nicht leistbar. Mittlerweile ist es so, dass neben auch jetzt bei dem neuen Trainerteam, dass es halt einen Co-Trainer gibt, einen Torwarttrainer, jemanden, der im Prinzip auch nochmal das Video schneidet, beziehungsweise eine Software, die das übernimmt, das Video schneiden, sodass man das alles ein bisschen ja als Trainerteam sieht und jeder seinen Spezialbereich hat, was ja auch einfach Sinn macht. Also warum soll sich ein Cheftrainer mit einem Athletiktraining auseinandersetzen? Also der muss seine Vorstellung haben, wie die Spieler nachher auf dem Spielfeld ausgebildet sein sollen, was die können sollen, und muss das dann halt einem Spezialisten übergeben, der sich damit besser auskennt als er selber. Und das ist auch, glaube ich, das, was Sinn macht. Und so versuche ich das für mich selber auch immer zu schaffen. Ich versuche immer, Leute zu finden, die mit mir eine Symbiose bilden können in irgendeinem Bereich, aber die vielleicht in dem Bereich auch besser sind als ich.
Da denkst du definitiv wahrscheinlich anders als 80% der Leute heutzutage, weil ja viele denken, sie können alles, aber ich glaube auch, ich bin da komplett bei dir, dass es halt wichtig ist, dass man die Sachen, die man spezifisch haben möchte, einfach von Leuten machen lässt, die sich damit richtig gut auskennen, weil nur so komme ich ja voran. Und das Gute ist, ich lerne ja auch noch selber was dabei.
Genau, also das ist auch das, was ich immer als Anspruch an mich eigentlich habe. Ich möchte eigentlich die ganze Zeit lernen, und ich kann nur von Leuten lernen, die mehr wissen als ich, und nicht von Leuten, die weniger wissen. Was halt viele Leute immer noch nicht verstanden haben, ist, die fühlen dann immer, dass sie was weggenommen bekommen von jemand anderem. Aber im Prinzip kann selbst jemand, der die gleiche Ausbildung genossen hat wie ich oder wie der Cheftrainer oder wie auch immer, kann dem ja trotzdem in dem Fall jetzt nichts wegnehmen. Also ich würde auch jedem die Sachen zur Verfügung stellen, die ich jetzt mit meinen Athleten mache. So, weil ich weiß ganz genau, der kann es nicht 1:1 übernehmen, weil es auf den nächsten Athleten gar nicht so passen würde. So, das heißt, er kann natürlich sich meine Methoden angucken und davon lernen, aber es wird ihm nichts bringen, sich das Training abzukupfern und das bei einem anderen Athleten 1:1 zu übertragen.
Wie gehst du denn jetzt mit Leuten vor? Nehmen wir wieder das Team mit ungefähr 20 Leuten, und sind ja alle komplett verschieden. Und das heißt, du musst ja eigentlich für jeden ein individuelles Training ausarbeiten. Wie gehst du sowas an? Also wie sind so bei dir so die typischen Abläufe bei so einer Geschichte?
Ja, es hängt ein bisschen davon ab, wie viel Zeit einem zur Verfügung steht. Also in meinen ersten Jahren war es tatsächlich so, dass ich hatte halt keine volle Stelle oder wurde jetzt nicht voll angestellt im Verein, sondern hatte ein bestimmtes Zeitbudget, was mir zur Verfügung stehen kann. Muss ich da natürlich anders rangehen, als wenn ich jetzt wie in meinem letzten Jahr. Im letzten Jahr war es so, dass ich halbtags angestellt war und auch noch was im selbstständigen Bereich für den Verein gemacht habe, für die Jugend und für die verletzten Spieler. Da war das schon anders möglich. Also da hat dann jeder Spieler nach einer Leistungsdiagnostik, die dann im Prinzip im Wesentlichen sich auf den athletischen Bereich beschränkt hat, was ich auch anders machen würde, wenn mir noch mehr Zeit zur Verfügung stellen würde, hat dann daraus die Trainingspläne bekommen, die für jeden individuell waren. Und wir haben es auch wirklich so gesteuert, auch in der Vorbereitung zum Beispiel, dass es auch unterschiedliche Anzahl an Trainingseinheiten für jeweiligen Spieler gibt, je nach Ziel, was er hat und was er für Bedürfnisse braucht oder also wo er sich entwickeln muss.
Was treibt denn dich grundsätzlich in deinem Job an? Also ich sag mal jetzt, der Handballspieler an sich, der wird sagen, wenn er ein Spiel gewinnt, ist es für ihn so das, wo er sagt, hey, da geht das Herz auf und das ist halt einfach richtig geil. Was ist es bei dir, was dich antreibt?
Ja, das ist auch ein Teil, was mich antreibt. Also ich freue mich natürlich umso mehr mit, wenn die Ergebnisse gut sind und die Athleten dabei Spaß haben was sie tun. Das ist natürlich dann auch eine Bestätigung für mich. Also ich würde sagen, ich bin schon Sportfanatiker. Also alles, was mit Sport zu tun hat, und besonders da, wo der Mensch eine größere Rolle spielt als irgendein Material, bin ich meistens sehr fasziniert und leide auch ziemlich schnell mit oder freue mich sehr schnell mit. Also egal, ob das dann irgendwie Olympia vorm Fernsehen ist oder wie auch immer, da hört man mich gerne auch mal in der Nachbarschaft schon schreien, wenn es um irgendwas geht. Also ich bin da sehr, sehr, also sehr leicht zu begeistern, was dieses Thema angeht. Und ich glaube, das kommt aber so ein bisschen daher, dass ich ja einfach den Wettkampf liebe, also auch selbst jetzt im privaten Bereich, wenn man ein paar kleine Spielchen macht, dann will man halt auch immer gewinnen. Also das ist der eine Teil, und der andere Teil, der mich sehr fasziniert, ist halt, wozu der menschliche Körper und Geist eigentlich fähig ist. Also das ist was man alles aus einem Menschen rausholen kann, wie die Bewegung aussehen kann. Irgendwie. Das ist halt, ich sage immer, das ist so eine Art Poesie. Also wenn ich weiß, dass sich jemand völlig frei bewegen kann auf dem Spielfeld und an seinem obersten Limit spielt, dann hat das was von Kunst. So, ich würde das als Kunst definieren.
Wie viel Kunst hängt im Kopf?
Eine Menge. Also gerade im Leistungssport definitiv eine Menge. Auch ein Bereich, der eigentlich jetzt erst so ein bisschen kommt. Also bin jetzt selber ja keiner, der sagt, ich habe jetzt da keine Ausbildung in dem Bereich, aber es ist definitiv ein Feld, wo man sich eigentlich ja auch selbst als Athletiktrainer in Anführungsstrichen ständig mit beschäftigt, weil man einfach mit den Spielern beschäftigt ist. Und die erzählen einem ja, was ihnen durch den Kopf geht oder wie sie sich gefühlt haben beim Spiel. Und dann hat das häufig ja nicht nur was damit zu tun, wie sie sich jetzt körperlich gefühlt haben, weil meistens ist es dann ja eine Kombination aus beidem. Also ich habe selten jemanden gesehen, der gesagt hat, ich habe mich körperlich überragend gefühlt, aber ich war vom Kopf gar nicht da. Oder andersrum, mir vom Kopf war ich super da und mein Körper war völlig da hinüber. Das kommt eigentlich in den seltensten Fällen vor, weil meistens ist es eher was zusammenspielt. Dann erzählen die eher, im besten Fall haben sie so einen Flow, wo einfach alles von alleine funktioniert, wo sie dann sagen, ja, ich habe überhaupt nichts über nichts nachgedacht, ich habe einfach das Ding reingeschraubt ins Tor und ich habe mich gefühlt, als ob ich fliegen könnte. So, dann ist das meistens was zusammenspielt. Also das ist, ich glaube, man kann das nicht voneinander trennen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man auch in dem Bereich ja im Prinzip auch die Athleten trainiert. Ne? Also das ist das Gleiche, wie ich kann das alles erlernen. Es gibt Methoden, mit denen ich mich da genauso wie mit Trainingsmethoden an sich im athletischen oder im handballerischen Bereich halt weiterbilden kann und verbessern kann. Und das sollte eigentlich das Ziel von jedem Athleten und jedem Trainer und jedem Verein sein.
Sitzen wir hier in Teltow in meinem Trainingsraum und da an der Wand ist ein Spruch, den ich sehr liebe, sonst würde er nicht hängen. Im Profisport hängt dein Erfolg zu 80% von mentalen Fähigkeiten ab. Der ist von Mike Krzyzewski, super bekannter Trainer in den Staaten, 10 Jahre der Trainer der US-Basketballer gewesen. Würdest du den Spruch so mit unterschreiben aus deiner Erfahrung?
Jein. Also ich glaube, dass es tatsächlich am Ende den Unterschied machen kann. Und das ist das, dementsprechend könnte man auch sagen, es ist 80%, weil wenn ich jemanden habe, also wenn ich zwei gleichwertig körperlich trainierte Mannschaften aufeinander losschicke, wird wahrscheinlich am Ende die gewinnen, die mental besser vorbereitet ist oder besser geschult ist. Aber ich glaube, dass es auch ohne diese körperlichen Voraussetzungen halt dann nicht geht. Also ich kann nicht ohne diese körperlichen Voraussetzungen das Mentale so ausgleichen, dass ich jemanden überpowern kann. Das funktioniert vielleicht im Einzelfall auch, aber ich glaube, es ist immer diese Kombination, dass du am Ende nur erfolgreich sein kannst, wenn du beides hast.
Ja, also das in jedem Fall. Ich habe immer so für mich so dieses Paradebeispiel, wo ich finde, dass gerade der Kopf eine ganz wichtige Rolle spielt. Wir haben sicherlich in Deutschland oder weltweit x-tausend hervorragende Tennisspieler. Aber im Tennis, am Ende kommt es darauf an, wenn wirklich diese engen Stände sind, Breakball für dich oder Breakball gegen dich oder Einstand, wo der Kopf dann am Ende, beide können wahrscheinlich das Gleiche abrufen vom technisch-taktischen Bereich, aber am Ende macht es da halt dann der Kopf aus, wer ist in dem Moment einfach lockerer und weniger gestresst.
Ja, das ist, also ich glaube, das wird je wichtiger der Wettkampf wird, desto entscheidender wird es, glaube ich, der mentale Bereich. Also ich glaube, dass gerade wenn du jetzt das Beispiel Tennis nimmst, ein Roger Federer oder ein Rafael Nadal oder ein Novak Djokovic oder ein Andy Murray, die jetzt da seit Jahren diese Szene beherrschen, die machen das nicht nur, weil die überragende körperliche Fähigkeiten haben. Also die haben die als Basis und haben sich auch aufgrund dieser Basis quasi über die Wettkämpfe und über die Turniere irgendwann mal da hochgespielt. Aber du kannst definitiv nur die ganz großen Dinger gewinnen, wenn du im Kopf was besser kannst als der Gegner. Und da sind, also finde ich gerade, wenn man sich Roger Federers Grand Slam-Bilanz anguckt, dann ist das schon faszinierend. Also ich glaube, da hat er jetzt bis irgendwann dieses Jahr hatte der, weiß ich nicht, 4 oder 5 Jahre am Stück Viertelfinale in jedem Grand Slam erreicht, ohne eine einzige Verletzung, ohne irgendwas. Dann ist das schon sehr faszinierend, weil dann muss er in diesem Bereich überragende Fähigkeiten haben und muss das auch so steuern können, dass er das in den besten und wichtigsten Wettkämpfen auch abrufen kann.
Ja, also da bin ich 100% bei dir, weil gerade Endspiele sind halt was komplett anderes. Also es ist völlig egal, wie du in dieses Endspiel gelangt bist, ob in, gerade wenn wir beim Tennis bleiben, ob in 5 Sätzen oder am Ende in 3 Sätzen, am Ende zählt da die Birne und die Mannschaft, die halt in dem Finale einfach mental und körperlich einfach wesentlich an oder mehr gerade dasteht und anwesend mehr ist als die andere Truppe und sich da einfach, glaube ich, einfach auch besser darauf vorbereitet hat und zeigt, wie gut man eigentlich in dem Moment ist. Wie wichtig ist der Körper für dich?
Der Körper ist die Grundlage dessen, dass ich überhaupt meine Leistung oder halt überhaupt auf dieses Niveau kommen kann. Also ich sehe es immer eher so als Basisfähigkeit. Also ich versuche ja auch einem Athleten jetzt nicht in jedem, wenn ich jetzt einen Spielsportler habe, dann versuche ich den ja nicht in einem Bereich maximal auszubilden, sondern so optimal, wie er es das für die Sportart braucht. Also ich versuche ihm einfach Potenzial zu verschaffen für die Sportart, ne, die er quasi abrufen kann und wodurch er quasi sich in dem Sport verbessern kann. Weil es wird keiner besserer Handballer beispielsweise, wenn er jetzt bei mir 5 cm höher springen lernt. Aber er kann mit den 5 cm zusätzlichen Potenzial halt seine Technik so verbessern, dass er am Ende dann ein besserer Handballer wird. Aber es ist nicht zwangsläufig so, sondern du brauchst halt das sportspezifische Training und das mentale Training und alles, was da an Trainingsbereichen noch mit dazu zählt, damit ich nachher das abrufen kann. Also es ist im Prinzip eine Potenzialverschaffung für bestimmte Bereiche.
Wie wichtig ist für dich das Thema Leidenschaft? Also ich meine, du hast nun auch schon den einen oder anderen Spieler gesehen und den einen oder anderen Sportler trainiert. Gibt es Unterschiede in dem Sinne, dass du sagst, der eine hat garantiert mehr Leidenschaft als der andere und das macht sich in der Leistung dann auch bemerkbar?
Definitiv gibt es Leute, die mehr Leidenschaft haben als andere. Das ist definitiv der Fall. Ob das sich dann zwingend in der Leistungsfähigkeit nachher bemerkbar macht, weiß ich nicht. Ich glaube ja, ist aber ein bisschen schwierig zu messen, glaube ich. Weil manchmal sind das dann auch nicht die Vernünftigen. Also gerade wenn man übertriebene Leidenschaft für etwas hat, dann ist man auch mal bereit, nicht auf seinen Körper zu hören, wo es vielleicht Sinn macht. Und dann vielleicht gegebenenfalls dadurch eine Verletzung riskiert, die einen länger außer Gefecht setzt. Und dann bin ich eben nicht leistungsfähiger als der andere, der das vielleicht nicht, diese Leidenschaft, diese übertrieben hat. Ich glaube aber grundsätzlich sollte man oder muss man, um erfolgreich zu sein, Leidenschaft für die Sportart, die man betreibt, haben. Sonst ist man, glaube ich, auf lange Zeit nicht gut beraten. Also es wird einem das sehe ich aber in jedem anderen Bereich im Job genauso. Und das tut einem dann nicht gut. Also wenn ich diese Leidenschaft für das, was ich tue, nicht habe, dann sollte ich es auch am besten nicht machen. Also deswegen glaube ich, dass die diesen Weg gewählt haben und in dem Sport sind, grundsätzlich für den Sport brennen und das Beste aus sich rausholen wollen. Und dann gibt es natürlich immer Unterschiede, aber das ist auch mal, ich sag mal, es hängt dann auch eng mit dem Privatleben zusammen, je nachdem, wie es da ist, ob man gerade den Kopf völlig frei hat für das, was man beruflich dann in dem Fall macht oder eben nicht.
Brechen wir mal die Leidenschaft runter auf dich. Du hast mir vorhin auch schon gesagt, du willst eigentlich immer einen Job machen, wo du nicht auf die Uhr gucken musst. Kannst du es?
Ja, also jetzt bin ich natürlich in der Phase, wo ich sage, ich muss ein bisschen gucken, was sich so als nächstes ergibt. Aber auch jetzt hatte ich auch schon Angebote, die ich abgelehnt habe, weil ich gewusst habe, das ist nicht was mir Spaß macht, beziehungsweise was mich nicht ausfüllt. Und das ist für mich im Prinzip das wichtigste Kriterium, wie du schon gesagt hast, für mich, ich möchte gar nicht auf die Uhr gucken. Also ich möchte einfach machen und das, was mir Spaß macht. Und wenn ich da drin gut bin, dann umso besser. Und wenn es nicht funktioniert, suche ich mir was Neues, was mir vielleicht wieder Spaß macht. Bin dann da aber auch jetzt nicht so festgelegt, dass ich sage, ich möchte jetzt in den nächsten 10 Jahren das und das erreichen und möchte das auf jeden Fall 10 Jahre lang machen, sondern ich lasse einfach auf mich zukommen und gucke, dass es mir Spaß macht. Und solange, wie es mir Spaß macht, mache ich das dann mit voller Leidenschaft, also mit der Leidenschaft, die wir eben schon angesprochen haben. Und dann gucke ich halt einfach, was sich daraus ergibt. Und damit bin ich bis jetzt sehr gut gefahren. Und viele Sachen haben sich bei mir einfach so ergeben. Man kann jetzt viele sagen, oh, da hast du aber Glück gehabt. Ich glaube, dass es eigentlich gar nichts mit Glück zu tun hat, sondern man fokussiert sich einfach auf das, worauf man Lust hat. Und dann kann man für sich auch keine falsche Entscheidung treffen.
Ich finde, das ist eine Sache, die können wir auch als guten Tipp rausgeben, weil ich da ziemlich ähnlich bin. Ich habe auch gesagt, ich habe das auch alles durch. Ich habe mit Bauchschmerzen auch schon gearbeitet und ich habe auch Sachen angenommen, wo ich im Nachhinein gemerkt habe, Alter, das war ein Fehler und das wusstest du im Vorhinein. Das heißt, wenn man es kann und das kann grundsätzlich jeder, sollte man tatsächlich das machen, wofür man brennt und da wird es immer Mittel und Wege geben, oder?
Definitiv. Also man muss ein bisschen Geduld mitbringen natürlich. Und ich verstehe auch, dass manche Leute, die jetzt vielleicht eine Familie haben und wo dann auch eine Existenz dran hängt, wo Kinder dabei sind, dass so eine Entscheidung viel schwieriger ist als bei mir jetzt. Also ich habe zwar langjährig jetzt eine Freundin, aber bin weder verheiratet noch habe ich Kinder. Also die Verantwortung in dem Bereich ist so, dass man da gut das gut handelbar ist. Wenn ich jetzt Kinder hätte, dann wäre das sicher eine andere Sache. Dann müsste ich jetzt auch gucken, dass unbedingt Geld reinkommt, damit meine Kinder gut aufwachsen kann. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass im Prinzip jeder die freie Wahl hat, was er denn machen möchte. Man braucht ein bisschen Geduld. Man muss auch bestimmt mal durch Zeiten durchgehen, wo es dann nicht alles von alleine läuft. Aber ich denke mal, das gehört zu einem Reifeprozess und zu so einem Leben auch dazu. Und ich finde einfach, dass die Lebenszeit viel zu schade ist, um irgendwas zu machen, was ich eigentlich gar nicht machen will.
Lass uns nochmal einen Sprung zurück machen. Du hast vorhin auch gesagt, so dieser mentale Bereich oder dieses, was sich mit dem Mentalen beschäftigt, das ist noch eine Sache, die ist noch ziemlich in den Kinderschuhen, die kommt langsam erst. Warum ist es so? Ist es Tatsache Einsparung oder hat man gar nicht so weit gedacht im Profibereich?
Ich glaube, dass man bis vor ein paar Jahren nicht so weit gedacht hat, dass vielleicht die Mittel dann schon da war. Da war es aus meiner Sicht aber auch so, dass es im Bereich Trainer jetzt nicht wahnsinnig viele Kapazitäten gab. Also ich glaube, dass es sowohl im athletischen Bereich als auch im mentalen Bereich da in den letzten Jahren wirklich viel passiert ist und viele gute Leute nachkommen. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, glaube ich, dass der Körper dann der naheliegendere Weg ist, sich erstmal darum zu kümmern, weil man es halt auch sehen kann. Ja, also das ist, man kann halt die Köpfe nicht reingucken. So, das heißt, du siehst vielleicht in Spielen, dass jemand seine Leistungsfähigkeit nicht abrufen kann, kannst es dir aber nicht so genau erklären. Aber das ist was, da findet man immer noch irgendeine Erklärung dafür, die nichts mit dem Kopf zu tun haben muss. Mhm. Deswegen ist, glaube ich, der naheliegendere Weg gewesen, dass man sich erstmal um den Körper kümmert. Deswegen glaube ich, ist es so, dass halt im Moment aktuell, glaube ich, mehr Athletiktrainer beschäftigt sind bei einem Handball-Bundesligisten zum Beispiel als ein Mentalcoach. Und der andere Teil ist halt schon so, dass man gucken muss, dass das Budget ist natürlich begrenzt. Also es sind jetzt, ich sag mal, auch in der Handball-Bundesliga sind jetzt vielleicht 10, 12 Vereine in der Lage, finanziell sich einen Athletiktrainer Vollzeit zu leisten, wenn sie es denn möchten. Und bei den anderen wird es dann schon schwierig. Und dementsprechend ist es halt für einen Mentaltrainer, was definitiv aber Sinn macht, genauso wie ein Athletiktrainer auch, genauso schwierig, da noch irgendwie einen Weg zu finden. Aber ich glaube, das muss dahin gehen, dass jedes Trainerteam so aufgestellt ist. Also, dass ich für jeden Bereich habe, was die meisten ja schon seit Jahrzehnten haben, sind Ärzte und Physiotherapeuten. Das ist auch ein ganz wichtiger Bereich. Aber das hat jeder schon verstanden. Also, das ist aber auch einfach aufgrund der Tatsache, dass wenn mal ein Spieler verletzt ist, der ein Leistungsträger ist, dann geht es halt darum, dass der möglichst schnell wieder da ist. Und das ist halt aber immer das Extrembeispiel Verletzung. Ja, ich brauche aber ja auch im Prinzip, versuche ich ja auch mit den Spielern, die mir zur Verfügung stehen, will ich ja trotzdem auch keinen Totalausfall in einem einzigen Spiel haben, weil wenn es das entscheidende Spiel ist, möchte ich auch in dem Spiel den zur Verfügung haben. Und wenn der aber auf dem Feld rumläuft und gerade nicht weiß, was er tut, dann hat man vielleicht auch in der Planung vorher an den falschen Stellen Geld ausgegeben.
Zumal es ja auch so ist, das ist natürlich einfach gesagt, man arbeitet dann mit Leuten, wenn sie verletzt sind, aber ich kann ja auch einfach mal umdenken und sagen, ich arbeite schon davor mit den Leuten präventiv, damit das erst gar nicht passiert und dafür brauche ich ja auch Leute.
Genau, das ist halt immer das Problem der Prävention, dass es nicht messbar ist. Also ich kann nicht sagen, okay, ich mache jetzt das und das und das wird dir hundertprozentig diesen Erfolg bringen, dann wird es ja jeder machen. Also dann hättest du jeden, der das sofort mit dir sofort sagen würde, okay, mache ich und egal, du kriegst hier die 5.000 und dann mach mal. Aber so ist es ja leider nicht, deswegen, es ist halt immer noch, das ist aber, ich sag mal, ein grundsätzliches, gesellschaftliches Ding, dass jemand oder viele Menschen nicht an Prävention denken, sondern die meisten Menschen machen erst was, wenn irgendwas passiert ist. Also, aber ich meine, das kennt auch jeder aus seinem Alltag so ein bisschen, dass man auch selber so ist, ne? Man schiebt dann die Sachen vor sich her und denkt, ja, eigentlich müsste ich das machen, aber macht's dann am Ende doch nicht und dann fällt's einem irgendwann wieder auf die Füße. Und so ist das, glaube ich, im Sport auch noch in ganz vielen Bereichen. Weil man aber dann eben auch ein relativ begrenztes Budget hat und gucken muss, was man wofür ausgibt. Und dann hat man als jemand, der das vielleicht verstanden hat und diesen ganzheitlichen Ansatz hat, manchmal nicht die Argumente. Also man kann nicht sagen, okay, wir machen jetzt das und dann kann ich dir nachweislich das dafür bieten und das kommt dabei raus. Das ist halt nicht so der Fall. Dafür arbeiten wir mit Menschen und man weiß halt am Ende nicht, was von dem, was ich mit ihm mache, kommt auch bei ihm an, hundertprozentig. Natürlich kann ich ein paar Diagnostiken machen und mir ein paar Daten holen, aber im Prinzip sind wir halt so unterschiedlich, dass auch nicht die eine Methode bei jedem gleich gut funktioniert, sondern man muss halt gucken, was bei wem funktioniert und wie ich das dann anwenden kann.
Was sind die Wünsche von David für die Zukunft? Beruflich erstmal.
Im Prinzip bin ich jetzt auch zufrieden, so wie es jetzt ist. Also ich nutze die Zeit, die mir jetzt zur Verfügung steht, dadurch, dass sich das einfach geändert hat im Sommer, aber einfach dann dafür, dass ich mich selber ein bisschen weiterbilden kann, mich mit vielen Leuten unterhalte und Gespräche führe, die sehr interessant sind, wofür ich jetzt nicht unmittelbar einen finanziellen Ausgleich bekomme, aber was für mich als Input unfassbar wichtig ist, um sich auch selber weiterzuentwickeln. Ja, dann wünsche ich mir natürlich, dass ich damit auf eigenen Füßen stehen kann, mit dem, was mir Spaß macht. So, da bin ich aber optimistisch. Also ich wüsste jetzt nicht, warum das nicht so sein sollte. Also das wird sich ergeben. Natürlich muss man dafür was tun, aber das mache ich gerne und gucke halt auch dabei dann nicht auf die Uhr. So, auch wenn ich dann im Moment dafür wenig bis gar nichts bekomme, aber das ist halt, das wird schon kommen. So, deswegen mache ich mir da gar keinen großartigen Stress. Und wenn ich in 5 Jahren sage, boah, jetzt möchte ich aber doch nichts mehr mit Sport machen, sondern will jetzt mal irgendwas anderes machen, was mich interessiert, dann mache ich das halt.
aus dem sportlichen Bereich, wenn du dir was aussuchen könntest, so gibt es eine Mannschaft oder irgendwie einen Einzelsportler, wo du sagst, hey, das wäre schon richtig geil, wenn ich mit dem was machen könnte oder mit der Mannschaft?
Boah, das ist eine schwere Frage. Also grundsätzlich, wie gesagt, bin ich für alle Sportarten zu haben, wo der Mensch der größte Faktor ist. Also ich bin nicht jemand, der so Motorsport oder Pferdesport oder irgendwie sowas in der Richtung unterwegs ist, weil ich für mich dann noch nicht den menschlichen Anteil, manchmal daran fehlt mir der, sagen wir so. Da ist halt häufiger der erfolgreich, der das bessere Material hat, was ihm zur Verfügung steht. Deswegen ist das so der Bereich, wo ich sage, nee, das ist weniger interessant. Ansonsten bin ich echt auf nichts festgelegt. Ich möchte halt mit Leuten zusammenarbeiten, die diese Leidenschaft, die ich quasi für meinen Bereich habe, dass die den auch für ihren Bereich hat. Natürlich gibt es immer Leute, die man bewundert, wie Roger Federer, wie wir eben schon besprochen haben. Wäre, wenn man da die Chance hätte, alleine nur mal 2 Wochen beim Training dabei zu sein, dann würde ich dafür auch Geld bezahlen. Also einfach nur, um einfach mal zu sehen, was macht der, wie arbeitet der im Training, weil es einfach auch so vom Menschlichen her ein überragender Typ ist.
Cool. Wenn du eine Mannschaft aussuchen könntest?
Ja, seit kleinem Kind bin ich ja tatsächlich Bayern München Fan. Aber so, da ich jetzt im Fußballbereich eigentlich völlig raus bin, ist das gar nicht mehr so der große Anreiz. Ein großes Lebensziel von mir ist eigentlich, jemanden irgendwann mal zu betreuen, mit dem ich zu Olympia fahren kann. Und das ist halt im Zweifel irgendwer, der in einem Nationalteam oder als Nationalsportler quasi aktiv ist. Das wäre ein großer Traum.
Und haben wir uns ja auch schon darüber unterhalten. Und ich weiß, du bist ein großer Olympia-Fan, ich bin ein großer Olympia-Fan. Gibt es irgendeine Sportart, die dich da überhaupt gar nicht antört? Also ich kann als Beispiel einfach nur geben, ich fand früher stinkend langweilig und bin mittlerweile da echt ein Fan von geworden, von Curling.
Ja, es ist immer so Sachen, die muss man sich erstmal ein paar Mal angeguckt haben, bis man sich verstanden hat. Dann funktioniert das besser. Also ja, wie gesagt, auch da ist es so. Also ich gucke mir dann halt eigentlich, also bei Olympia ist es halt so, da gucke ich mir wirklich alles an. Also so, da... Das ist das große Ereignis, wofür viele Menschen bereit sind, ihr Leben zu opfern quasi, weil die Sportler, die da hinkommen und im Zweifel dann irgendwann vielleicht mal einen Titel gewinnen, die werden auch ihr Leben lang Olympiasieger bleiben. Dann sagt man ja auch so, dass man, wenn man einmal Olympiasieger ist, dann ist man das für die Ewigkeit. Weltmeister ist man dann, bis der nächste Weltmeister kommt. Weil es halt einfach auch nur alle 4 Jahre stattfindet und diese Faszination von höher, schneller, weiter eigentlich schon immer so ein Ding war, wo ich gesagt habe, das ist was mich wirklich fasziniert. Das wird natürlich in den letzten Jahren mit all den Doping-Geschichten, die da ein bisschen reinspielen, hat sich es ein bisschen verschoben, aber es ist halt immer noch, die Faszination ist definitiv immer noch da. Also ich weiß nicht, wie viele Nächte ich mir schon um die Ohren geschlagen habe auf 4 verschiedenen Fernsehern nebeneinander mit allen Programmen, die es dann gibt, um sie zu gucken und gar nichts zu verpassen und alle Zusammenfassungen nochmal zu gucken, obwohl man es schon gesehen hat. Und weiß nicht, wie groß meine Medienbibliothek mittlerweile zu Hause ist, an Gigabyte, wo die ganzen Sachen noch von Olympia drauf sind. Ja, aber das ist halt so, das ist halt auch wirklich Leidenschaft. Also wenn in der Zeit sollte man dann auch nicht mich versuchen zu kontaktieren, weil dann bin ich auch beschäftigt.
Sehr gut. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht unbedingt als Trainer zu Olympia schaffen, weil ich bin ja nur in einer Sportart, die ist halt nicht olympisch mit Kanupolo. Und da möchte ich in dem Moment gerade noch einen kleinen Aufruf machen. Wir haben heute Mittwoch und seit gestern, seit dem Dienstag, läuft eine Crowdfunding-Aktion von meinem Team. Ich trainiere die deutschen U21-Damen im Kanupolo, das ist Handball auf dem Wasser. Und wir sind amtierender Welt- und Europameister und wir sind im Jahr 2018 sind wir bei der Weltmeisterschaft in Kanada. Also hoffentlich, weil dadurch, dass ich hauptsächlich Schülerinnen und Studentinnen habe, haben wir dieses Crowdfunding jetzt gemacht, damit wir uns finanzieren können. Also über jede Hilfe, über jeden einzelnen Euro sind wir super glücklich. Ich verlinke das natürlich noch mit in den Shownotes und hoffe, dass ihr da den ein oder anderen Euro einfach spenden könnt. Ihr kriegt natürlich auch schöne Prämien, die haben wir natürlich auch mit ausgeschrieben. Also das alles dazu in den Shownotes. Wir kommen nochmal zurück zu David. Wenn du dir was wünschen kannst, wir sind kurz vor Weihnachten, was wäre das fürs kommende Jahr?
Boah, nach dem, was dieses Jahr alles auch in Familie und so passiert ist, auch an gesundheitlichen Geschichten, definitiv, dass es allen aus der Familie und Umgebung und Leuten, die mir am Herzen liegen, dass es denen gut geht. Also ich glaube, da zählt dann ganz schnell Beruf und sowas auch alles nicht mehr. Also dann sind alle Sachen, ja, die sind nebensächlich. Wenn irgendwelche Schicksalsschläge oder so in der Familie sind oder größere Krankheiten oder so, dann spielt das alles wenig Rolle. Deswegen ist das definitiv eine Sache, dass es in dem Bereich ruhig ist nächstes Jahr. Das wäre eine große Sache und alles andere kommt von alleine.
Sehr schöne Schlussworte. Dann sage ich dir vielen lieben Dank, dass du zum einen hier warst natürlich und fürs Interview.
Ja, danke. Also ich habe mich gefreut.
Alle Informationen zu dem Interview und zu dem, was David macht, in den Shownotes. Da kriegt ihr seine Internetseite und da könnt ihr euch noch weitere Informationen holen, wenn ihr wollt. Ich wünsche euch jetzt jedenfalls eine geniale Woche und go for it. Dein Head Coach Marc.